Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Ich habe heute auch ein spannendes Thema für euch mitgebracht. Und zwar wollen wir uns mal anschauen, wie digital ist eigentlich unser Gesundheitswesen? Ja, jetzt brandaktuell im Jahr 2025 ist ja die digitale Patientenakte sehr in aller Munde gewesen, ist auch medial, sagen wir mal, sehr aufgekocht. Und ja, ich habe mich in diesem Rahmen gefragt, wie digital sind wir denn eigentlich? Wir reden von einer digitalen Patientenakte, aber wie sieht es denn in den anderen Bereichen aus? Und ich habe euch ein paar spannende Fakten mitgebracht, definitiv auch ein, zwei Erfahrungsberichte aus meinem Alltag in der Klinik. Und am Ende, wie immer, bin ich auf eure Meinung gespannt. Aber starten wir mal rein. Es ist jetzt nicht erst seit dem Jahr 2025, dass wir gesagt haben, hey, unser Gesundheitswesen muss digital werden. Es ist tatsächlich schon einige Jahre zurück, dass auch so ein Transformationsgesetz verabschiedet wurde und dass es Fördergelder gab, die abgerufen werden konnten, alle natürlich im Rahmen der digitalen Transformation im Gesundheitswesen. Und einige haben sich da auch schon frühzeitig auf den Weg gemacht und ganz, ganz viele leider auch nicht. Aber was wollte man eigentlich mit dieser digitalen Transformation machen? Also die EPA, also die elektronische Patientenakte, ist nur ein Teil davon. Es ging eigentlich auch darum, dass man gesagt hat, okay, wir wollen das Gesundheitswesen so stabilisieren, dass wir digitale Dienste gut einbauen. Heißt Telematik-Infrastruktur. Werde ich gleich auch noch einmal drüber reden, weil ich ein großer Fan davon bin. Die EPA, die hatte ich ja schon gerade kurz angeschnitten. Das E-Rezept, das hat vielleicht der ein oder andere sogar schon so verwendet. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die ich tatsächlich auch relativ gut finde. Dann gibt es digitale Gesundheitsanwendungen, die natürlich aktuell auch immer mehr gepusht werden, also auch Apps und andere Dinge. Und die ganzen telemedizinischen Sprechstunden oder auch Informationsangebote, die ja auch mittlerweile sehr groß ausgebaut werden. All das sind einzelne Pakete, die in dieser Transformation mit verankert sind. Dazu kommt natürlich noch, dass die Kliniken auch mittlerweile eigentlich ihre Systeme alle voll digital ausstatten sollten. Das heißt, digitale Patientenkurve und auch Patientendatenmanagementsysteme, abgekürzt PDMS. Also man merkt schon, ganz viele Bezeichnungen, Abkürzungen und ähnliches. Das sind alles eigentlich Grundvoraussetzungen für eine digitale Landschaft im Gesundheitswesen. Warum ist es aber eigentlich immer noch so, dass trotzdem das Faxgerät anscheinend das heiligste Gerät im Krankenhaus ist? Ganz ehrlich, also bei uns geht ohne Fax gar nichts. Und ich verstehe es halt einfach nicht, warum wir immer noch faxen müssen, wenn wir gewisse Dinge innerhalb der Klinik oder halt auch außerhalb irgendwie vermitteln wollen. Ich finde es irgendwie völlig absurd, mit diesem Gerät noch rumzuhantieren, aber es ist tatsächlich in ganz, ganz vielen Kliniken noch State of the Art. Gibt da tatsächlich noch nicht viele andere Lösungen. Eine Sache, die sich aber in den letzten Jahren positiv entwickelt hat, das muss man natürlich an der Stelle auch sagen, ist die digitale Patientenkurve. Das heißt, das, was viele, viele Jahrzehnte auf Papier festgehalten wurde, also Vitalzeichen und irgendwie andere Parameter, Pflegebedarferhebungen und, finden wir mittlerweile in digitalen Formaten, also mit Softwarelösungen. Ich bin mittlerweile seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber ich glaube so 5, 6 Jahren bin ich schon mit einer digitalen Kurve sozusagen am Arbeiten und ich kenne auch noch die Papiervariante und ich kann sagen, dass das wirklich einen erheblichen Unterschied macht, dass man viel, viel effizienter arbeiten kann, dass man Daten viel schneller zur Verfügung hat, dass es teilweise viel genauer ist und dass das Ganze auch irgendwie reibungsloser abläuft. Also ich bin da ein großer Fan von, sehe aber leider immer noch, dass es auch einige Kliniken gibt, die immer noch auf Papier dokumentieren. Ich finde das wirklich krass, weil da sind so, so viele unterschiedliche Formulare, Papiere und Ähnliches, die in so eine Akte dann reinkommen. Da hat teilweise ja fast niemand mehr einen Überblick. Und am Ende des Tages muss das irgendwie auch irgendwie ja archiviert werden. Es muss, wenn man irgendwie was nachgucken möchte, muss es so gut aufgearbeitet werden, dass es dann auch irgendwie für alle ersichtlich ist. Und das ist in meinen Augen ein erheblicher Bürokratieaufwand, der uns unnötige Ressourcen kostet. Also hier können digitale Lösungen uns wirklich entlasten und auch Kosten sparen. Ich hatte vor 2-3 Monaten oder vielleicht auch ein bisschen länger her einen Fall, wo wir eine Auslandsübernahme von einer Patientin hatten, die ursprünglich aus Deutschland kam, aber bei ihrer Familie in Sri Lanka war. Dort hatte sie leider einen Unfall, hat sich das Bein verletzt. Aus dieser Beinverletzung ist dann eine Entzündung und eine Sepsis geworden, bedeutete, dass sie viele Wochen in Sri Lanka im Krankenhaus lag. So, jetzt haben wir diese Übernahme dieser Patientin und dann auch typischerweise, wie es ist, vom Freitag auf Samstagnacht um 2 Uhr nachts haben wir diese Übernahme bekommen. Natürlich mit sehr viel Transportaufwand und mit rudimentären Informationen vom von diesem Medical Flight Team, so hieß das. Natürlich nur mit den wichtigsten Daten. Und mit einem Koffer, wirklich, es war ein Koffer voller Papierakten. Es waren ungelogen, ich glaube 8, 9 oder 10 Ordner mit medizinischen Informationen, mit Pflegeanamnese, mit Dokumentation. Also all diese Dinge, die wir aus unserem Alltag kennen, die waren dort alle in Papierform, teilweise handschriftlich reingeschrieben. Und es war einfach absurd. Es waren da so viele wichtige Informationen drin, aber man musste sich da wirklich durchsuchen. Man musste die Schrift analysieren. Also es war auf Englisch geschrieben, so dass man das natürlich auch irgendwie verstehen konnte. Aber es war wirklich ein extremer Aufwand. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mir eine Zusammenfassung durchgelesen habe mit den Informationen, die vom Medical Flight Team kamen. Und es war erstmal so meine Grundlage, um die Situation irgendwie zu bewältigen. Aber in diese Ordner reinzugucken, das war einfach komplett Wahnsinn. Und was dann natürlich am Ende passiert ist, dieser ganze Ordnerkram muss ja irgendwie dann kopiert, digitalisiert, in die digitalen Akten hinterlegt werden. Also ein unglaublicher Aufwand. Und ich finde das, da sieht man halt einfach, wie viel Informationen und Daten so in 2-3 Wochen Krankenhausaufenthalt überhaupt anfallen. Und wir sehen das vielleicht schon gar nicht mehr, weil wir halt die digitale Kurve haben und für uns das alles irgendwie digital hinterlegt ist. Aber wenn man das nochmal vor Augen hat, dann ist das wirklich krass, was da für eine Datenflut ist. Und das fand ich wirklich sehr, sehr eindrücklich. Und das war für mich nochmal so ein Zeichen, so ey, dieses Digitale, das muss doch unbedingt gefördert werden, weil es halt einfach so viele Dinge auch vereinfacht. Genau, das mal so ein bisschen dazu. Jetzt ist es so, dass ein großer, großer Faktor der Digitalisierung ist natürlich die Kosten, also die Umsetzungskosten, die anfallen. Und ein Thema, was im Rahmen der Umsetzung der EPA, also der elektronischen Patientenakte, was wirklich breit diskutiert wurde, auch zu Recht, ist Thema Datenschutz. Wer hat Zugriff auf diese Daten? Wo liegen diese Daten und wie sicher sind diese? Wir haben leider in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass es zu Datenabgriffen kam, also durch irgendwie Cyberattacken, dass Daten irgendwie entnommen wurden oder teilweise auch ganze digitale Systeme lahmgelegt wurden. Und das ist natürlich ein großes, großes Risiko, weil meine Daten müssen am Ende des Tages sicher sein. Ich muss ja davon ausgehen, dass wenn ich sozusagen eine elektronische Patientenakte habe und meine Daten dort hinterlegt sind, da muss ich ja 100% sicher sein, dass diese Daten auch safe sind. Und ich glaube, das ist etwas, wovor viele, ja, auch durch die mediale Berichterstattung dann natürlich auch skeptisch werden und dann auch Angst haben. Und ich glaube, Angst ist nie gut, deswegen müssen wir da unbedingt gute Lösungen finden und müssen dafür sorgen, dass diese Sicherheit auf jeden Fall gewährleistet ist. Ja, Cyberangriffe, da bin kein IT-Experte, aber ich habe vor kurzem bei einem großen Universitätsklinikum gesehen, dass dort wieder ein Cyberangriff war und dieser hatte das System für, ich glaube, 10 oder 12 Stunden lahmgelegt. Und das bedeutete am Ende des Tages, weil das Krankenhaus komplett digital war, bedeutete, dass alles zusammengebrochen ist. Also es konnten keine Operationen mehr durchgeführt werden. Die Intensivversorgung war wirklich stark limitiert und die Notfallkapazitäten mussten erstmal sozusagen blockiert werden, weil ohne System, ohne Daten nachvollziehen zu können, bricht dann halt irgendwie die ganze Versorgung zusammen. Und das ist in meinen Augen die ganz, ganz, ganz große Gefahr der Digitalisierung, dass wir so stark abhängig von digitalen Systemen sind, dass wenn sie dann ausfallen, dass wir kein Backup mehr haben und wir dann am Ende des Tages keine Versorgung mehr haben. Deswegen ist es wirklich ein sehr sensibles Thema. Was ich auch noch zum Thema Datensicherheit bei der EPA sagen möchte, ist, eine Sache, die ich auch gehört habe, ist, dass wenn man natürlich die Krankenkassen, also die digitale Patientenakte sozusagen einliest und wenn man da Einblick hat, dann war es so, dass es für einige Benutzerbereiche nicht klar definiert war, wie weit dürfen sie in meine Akte reingucken. Ich möchte das an einem Beispiel klar machen. Sagen wir mal, ich gehe zu meinem Hausarzt und ich möchte dort mich untersuchen lassen, weil ich irgendwie eine Erkältung habe und ich die Vermutung habe, dass das eine Richtung Lungenentzündung oder sowas geht, ne? Und stelle mich davor und er hat dann Zugriff auf meine Patientenakte und kriegt dann, sagen wir mal, jetzt auch Verläufe von mir angezeigt, die vielleicht primär nichts mit meinem aktuellen Verlauf zu tun haben. Und hier ist ganz besonders sensibel bei vielen Leuten gemeint, dass wenn sie zum Beispiel eine psychiatrische Erkrankung haben, wenn sie vielleicht eine Depression haben oder ähnliches, dann muss man da auch aufpassen, welche Daten wann aufploppen, weil wir oft das Problem haben, dass aus diesen Situationen Vorurteile entstehen oder die Behandlung teilweise anders gesteuert wird. Und jeder hat in meinen Augen ein Recht darauf, auch gewisse medizinische Dinge für sich behalten zu können, soweit sie nicht auf andere Behandlungsformen dann mal relevant sind. Ist ein bisschen komplex, aber ich glaube, dass halt jeder die Datenhoheit bei sich haben sollte. Und das ist natürlich jetzt zum Anfang in der Umsetzung nicht ganz klar definiert gewesen. Und es gab da einige Fälle, wo das leider passiert ist, dass es dann irgendwie komplett ersichtlich war. Wo aber eine elektronische Patientenakte absolut Sinn macht, ist in der Notaufnahme. Ich habe es wirklich oft erlebt, dass sich Patientinnen und Patienten bei mir vorgestellt haben und dann gesagt haben, ja, ich habe das und das. Und dann fragt man, gibt es irgendwelche relevanten Vorerkrankungen, nehmen Sie Medikamente oder ähnliches? Nö, sonst bin ich gesund, alles gut. Ja, Leute, später im Gespräch hat sich herausgestellt, dass der Patient irgendwie 6 Nebendiagnosen hat und 17 Medikamente nimmt. Ja, ich habe an einer anderen Stelle schon mal darüber gesprochen, dass die Gesundheitskompetenz in Deutschland vielleicht nicht ganz so gut ist. Und dann kriegt man halt diese Informationen nicht und die Behandlung ist dadurch vielleicht schlechter. Und wenn ich mit der digitalen Patientenakte sozusagen Berichte von vorherigen Behandlungen, vielleicht andere Therapieempfehlungen, aktuelle Therapien, die laufen, wenn ich diese digital ersichtlich habe, dann vereinfacht das ja eine das vereinfacht die Therapie sehr. Und es spart Zeit, Ressourcen werden geschont und die Behandlung kann optimiert werden. Das heißt, an dieser Stelle sehe ich wirklich einen großen, großen Benefit mit der digitalen Patientenakte, dass wir halt viel schneller auf wichtige Daten zugreifen können und damit auch die Therapie besser steuern können. Das Gleiche gilt für die ganze Telemedizin. Ich hatte ganz am Anfang, als wir die Folge gestartet haben, darüber gesprochen, dass ich das auch wirklich wichtig finde, weil ich glaube, dass wir mit dem Mangel an Hausärztinnen, Hausärzten, Fachärzte, Kapazitätsprobleme, dass wir mit der telemedizinischen Versorgung ein niederschwelliges Angebot schaffen können, wo vielleicht teilweise auch Kleinigkeiten schnell geklärt werden können und wir die Menschen in ihrem häuslichen Umfeld, sofern sie denn die digitalen Kompetenzen haben, auch, wie gesagt, niederschwellig und sehr schnell beraten und eventuell auch mit Kleinigkeiten versorgen können. Also ich glaube, dass das in den nächsten Jahren ein Feld wird, was wir weiter ausbauen müssen. Es gibt Pilotprojekte, wo onkologische Patientinnen und Patienten entlassen werden und dort dann über eine App mit einer telemedizinischen Versorgung regelmäßig geupdatet werden. Und das ist eine richtig coole Sache. Da hat man irgendwie einmal pro Woche oder einmal pro Monat einen Austausch. Man kommuniziert über die aktuellen Gesundheitsdaten, die dann vielleicht über eine Smartwatch an die App geleitet werden. Und dann hat derjenige, der die telemedizinische Versorgung macht, hat einen Überblick, kann Empfehlungen geben und kann dort vielleicht auch schon frühzeitig gewisse Maßnahmen steuern, um am Ende des Tages eine notfallmäßige Einweisung oder eine Verschlechterung zu verhindern. Und ich glaube, das sind halt alles wichtige Aspekte, die wir beachten sollen. Für mich ist die Digitalisierung ein absoluter Gewinn in der Praxis, sofern sie denn vernünftig funktioniert, die richtige Hardware da ist und auch die Kolleginnen und Kollegen richtig geschult werden. Also hier wird in der Zukunft auch meiner Meinung nach die KI eine unglaublich gute Unterstützung auch für den Pflegeberuf darstellen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Wir sind ein bisschen, ein bisschen hinterher in Deutschland. Wir haben leider zu spät mit der Digitalisierung so richtig begonnen. Aber ich sehe die ersten Schritte und ich glaube, man muss manchmal auch ein bisschen positiv bleiben. Es tut sich ja was, es verändert sich was und wir müssen da einfach dranbleiben. Es muss einfach jetzt Nachdruck gemacht werden. Wir müssen weiter investieren, wir müssen Fördergelder abrufen und dann müssen wir auch in die Umsetzung kommen. Ich glaube, so kann es gelingen. So schaffen wir es auch, die Gesellschaft vielleicht besser mit einzubinden in Präventionsmaßnahmen und die Akutversorgung auch zu stabilisieren. Also Digitalisierung für mich absolut wichtig. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr vielleicht noch in einer Einrichtung unterwegs, wo auf Papierkurven dokumentiert wird? Tut mir dann auf jeden Fall leid, weil ich weiß, was das für ein Aufwand ist. Aber schreibt mir doch mal gerne eure Erfahrungen, eure Meinungen und ich freue mich dann sehr auf den Austausch. Danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder reinschaltet. Bis dann. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK, dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host Dominik Stark. Executive Producer Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion Nathalie Wunder. Kamera Laura Berling. Ton Jan Schemann und Laura Berling. Redaktion Nathalie Wunder und Ellen Watzlawick.